Gerade haben wir es gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, der König kommt, er zieht ein mit Herrlichkeit. Und genau darum geht es im Advent, ja, diese Ankunft des Königs, diese Ankunft des Königs in Herrlichkeit. Und wie Annette das auch gerade schon gebetet hat, wir sind so in der Zwischenzeit, ja, wir sind im Advent, wir blicken zurück voller Dankbarkeit auf das Kommen von Jesus als kleines Baby in diese Welt. Und gleichzeitig erwarten wir sehnsüchtig seine zweite Ankunft, was er versprochen hat, dass er wiederkommen wird als König in Herrlichkeit. Und was bringt dieses Kommen des Königs mit sich? Auch das haben wir gerade in den Liedern schon gesungen. Ich möchte es einfach nochmal kurz aufgreifen. Wir haben gesungen, er bringt Heil, er bringt Leben, er bringt Barmherzigkeit, ja, dieses Zepter der Barmherzigkeit. Er bringt Freude. Er bringt Rat, ja, in einer ratlosen Welt. Er bringt Trost in einer Welt, die dringend Trost braucht. Er bringt Gnade, Freundlichkeit. Ja, wir glauben an einen freundlichen Gott. Und wir haben gesungen, all unsere Not zu End erbringt. Und das ist unsere Hoffnung als Christen. Das ist, warum wir uns so sehr danach sehnen, dass dieser König einzieht. Ja, dass er einzieht in unsere Herzen. Auch das haben wir gesungen, ja, dass wir unsere Herzen weit machen möchten. Aber dass er eben auch einzieht in diese Welt. In diese Welt, in der gerade jetzt uns vor Augen sehr, sehr viel Not und Verzweiflung herrscht. Und deswegen singe ich auch so gerne Adventslieder. Ich singe die auch das ganze Jahr über, weil ich sie so liebe. Es sind Glaubenslieder, es sind Hoffnungslieder, ja, hinein in eine dunkle Welt. Und heute wird es in der Predigt ebenfalls auch um Musik gehen. Ja. Ich möchte ein bisschen über Vertonung von dieser Hoffnung sprechen. Es wird um eins der bekanntesten Musikstücke gehen, die wir so haben in unserer christlichen Tradition. Welches das ist, verrate ich jetzt noch nicht, sondern ein bisschen warten. Weil ich möchte erstmal noch ein bisschen was zu unserer Adventsserie sagen. Kannst du die PowerPoint? Genau, weil das Thema, womit wir die Adventsserie überschrieben haben, ist unerwartet oder auch erwartet. Ja, es geht darum, dass Gott ganz oft überraschend handelt. Ja, dass er oft auch ganz anders handelt, als wir das erwarten würden. Und gerade auch an Weihnachten wird es besonders deutlich, diese Geburt von Jesus in der Krippe, das hat keiner erwartet, ja. Dass er in Bethlehem in einer Futterkrippe liegen würde, dieser verheißene Messias, das kam unerwartet. Und gleichzeitig haben viele Menschen auf ihn gewartet, ja. Er war erwartet. Aber die Art und Weise, wie Gott diesen Rettungsplan umgesetzt hat, das hat vieles wirklich auf den Kopf gestellt. Genau, wir haben ja so verschiedene Begriffe mal gesammelt, was sich durch Weihnachten verändert hat, durch dieses Eingreifen von Gott in diese Welt. Was vorher unmöglich schien, ja, zum Beispiel, dass eine Jungfrau schwanger wird, ist plötzlich möglich gewesen. Menschen, die unbeachtet waren, die unwürdig erschienen, sie waren die allerersten, die eingeladen waren, Jesus zu begrüßen. Es ist so viel passiert, was unerwartet war in dieser Zeit. Und für meine Predigt heute habe ich den Titel Unbeschreiblich ausgewählt, genau, unbeschreiblich, weil es geht um die Frage, wie können wir eigentlich das, was da an Weihnachten passiert ist, dieses unfassbare Ereignis der Geburt Jesu, wie können wir auch den Messias Jesus, wo dieser unsichtbare Gott plötzlich sichtbar wurde, greifbar wurde, wie können wir das überhaupt beschreiben, in Worte fassen? Darum soll es heute gehen. Ich glaube, wenn Gott uns Menschen begegnet, wenn wir nur so ein ganz, ganz bisschen von dem erfassen, wie groß er ist, wie unfassbar mächtig er auch ist, wie unendlich gütig er ist, wenn wir so ein kleines bisschen davon erfassen als Menschen, dann müssen wir das irgendwie festhalten. Ja, dann wollen wir dem irgendwie Ausdruck verleihen, diesem Staunen, was wir da erlebt haben. Und so ist es, glaube ich, so, dass wir Menschen das dann oft irgendwie ausdrücken in Worten, in Musik, vielleicht auch in Kunst. Da ist irgendwie so ein Bedürfnis in uns drin, das festzuhalten, was wir erlebt haben und es auch an andere weiterzugeben. Dass sie teilhaben an diesem Geschenk, das wir erlebt haben. Ja, wir möchten dieses Unbeschreibliche, was Gott ist, was das Göttliche ist, irgendwie beschreiben, ja, in unseren menschlichen Worten, in Musik, in Klängen, vielleicht auch in Farben, mit dem, was uns eben zur Verfügung steht, irgendwie dieses Übernatürliche ausdrücken. Und auch die Bibel ist voller solcher Beschreibungen, voller Lieder, voller bildhafter Vergleiche. Wie ist eigentlich Gott? Ja, irgendwie dieses Wesen, dieses unbeschreibliche Wesen von Gott für uns greifbar machen möchten. Über Jahrhunderte hinweg haben Menschen das aufgeschrieben, haben das irgendwie in Worte gefasst, was Gott ihnen gezeigt hat. Das, was er ihnen über sich gezeigt hat, was er ihnen über die Schöpfung gezeigt hat und eben auch über seine Pläne mit dieser Welt. Diese Offenbarung ist niedergeschrieben worden. Und wie so ein roter Faden zieht sich durch die ganze Bibel ganz besonders, wirklich von 1. Mose bis zur Offenbarung, dass diese Zuwendung Gottes, dass seine Erlösung in Jesus Christus geschieht. Und so ist auch das ganze Alte Testament schon komplett durchwoben mit ganz, ganz vielen Ankündigungen des Messias, mit ganz vielen Verheißungen auf den Messias hin, auf diesen kommenden König. Und ja, es sind wie so Blitzlichter, immer wieder einzelne Verse, die so aufleuchten und die so aufzeigen wollen, was die Menschen, was diese Autoren der Bücher, also was die biblischen Autoren von Gott über diesen Messias gezeigt bekommen haben. Immer wieder haben sie das festgehalten in einzelnen Versen im Alten Testament schon. Da ist immer wieder von einem Königreich des Friedens die Rede, von einem König, der eben ewig herrschen wird, ja, und der in Gerechtigkeit herrschen wird, der auch in Barmherzigkeit herrschen wird und mit einer dienenden Haltung. Das kommt immer wieder durch. Und eine der bedeutendsten und ich finde auch schönsten Verheißungen, die wir im Alten Testament über diesen König finden, ist beim Propheten Jesaja. Jesaja hat ganz, ganz viel über diesen Messias geschrieben. Gott hat ihm viel offenbart. Und wir werden nächstes Jahr auch eine ganze Predigtserie mal über das Buch Jesaja machen. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich freue mich sehr. Da gibt es viel zu entdecken. Und deswegen werden wir uns jetzt heute auch nur einen ganz, ganz kleinen Textausschnitt angucken. Einen kurzen Text, und zwar die ersten Verse aus Jesaja 9. Genau, also inmitten von, Max, kann ich weiterklicken? Genau. Also inmitten von Gerichtsankündigungen, die wir in Jesaja haben, sind ganz, ganz viele unheilvolle Worte, die Jesaja von Gott weitergeben muss. Und mittendrin sind so einzelne Sätze der Hoffnung, wie so Lichtstrahlen. Jesaja hat in sehr schwierigen Zeiten gelebt. Es war eine Zeit, in der die Assyrer immer wieder das Land überrannt haben, angegriffen haben. Die Assyrer waren so die Großmacht des Alten Orients zu dieser Zeit. Und Israel war ein paar Jahre davor geteilt worden in das Nordreich und Südreich, nachdem Salomo gestorben war. Und Jesaja hat angekündigt, sowohl das Nordreich als auch das Südreich wird von den Assyrern erobert werden, wird angegriffen werden. Und das ist sehr bald dann auch Wirklichkeit geworden. Aber eingebettet in diese wirklich düsteren Gerichtsprophezeiungen empfing Jesaja von Gott auch ein Bild einer Morgendämmerung. Ja, er sieht, wie ein Licht aufgeht. Und das ist genau der Text. Ich lese mal vor ab Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst in Jubel, machst sie Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock des Treibers. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder blutgetränkte Mantel wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Und in Vers 5 geht es dann weiter. Da wird deutlich, dieses Licht, dieses Licht, was diese Todesschatten vertreiben wird. Das ist nicht irgendein diffuses Licht, sondern das ist ein Mensch, das ist eine Person, die kommen wird. Das Licht ist eine Person. Denn da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Ganz bekannte Verse. Und wann hat sich das erfüllt? Wie lange mussten die Menschen warten, bis sich das erfüllt hat? Ja, das ist eine lange Zeit. 700 Jahre später beginnt ein alter Priester namens Zacharias, der gerade im hohen Alter noch ein Baby bekommen hat, Johannes, beginnt plötzlich zu prophezeien. Und er sagt, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Merkt ihr, wie viele Begriffe aus Jesaja hier wieder vorkommen? Ja, das Licht, die Finsternis, der Friede. Ich habe euch das jetzt mal immer markiert, es geht nämlich weiter. Weil wenige Monate später, nachdem Zacharias das gesagt hat, hörten Hirten, umstrahlt von hellem Licht, eine Nachricht eines Engels. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Ehre sei Gott und Frieden auf Erden. Heute ist es jetzt endlich soweit. Nach 700 Jahren ist dieses Licht gekommen, ist der Messias gekommen, von dem Jesaja gesprochen hat. Und damit kommt Frieden auf die Erde. Und es geht weiter. 8 Tage später hält ein freudestrahlender, wieder ein hochbetagter Mann namens Simeon ein kleines Baby im Arm. Klickst doch du weiter. Also er hält ein kleines Baby im Arm und er betet ganz bewegt. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Und circa 30 Jahre später ist ganz Israel in Jerusalem versammelt, feiert das Laubhüttenfest und im Tempel sitzt ein junger Mann, umgeben von einer Menschenmenge und plötzlich sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Auch hier wieder fast die gleichen Worte wie in Jesaja 9. Und das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo Jesus sich wirklich als dieser Messias erkenntlich zeigt, wo er sagt, ich bin das. Also in ihm erfüllt sich diese jahrhundertealte Prophezeiung Jesajas. Er ist dieser König, dessen Herrschaft nie aufhört. Und er lädt jetzt hier die Menschen ein und sagt, folgt mir nach. Ja, wenn ihr mir nachfolgt, nur bei mir findet ihr dieses Licht, das die Finsternis und die Orientierungslosigkeit wirklich vertreiben kann. Bei mir findet ihr Licht, das zum Leben führt. Und das Laubhüttenfest, das war übrigens auch das Fest der Lichter. Also man hat da im Tempel große goldene Leuchter entzündet. Man hat so Fackeltänze gemacht und eigentlich waren alle Häuser in Jerusalem mit Lichtern geschmückt und also alles war erleuchtet. Und ich denke, dass Jesus das auch vor Augen hatte, als er das gesagt hat. Er hat in ein hell erleuchtetes Jerusalem wahrscheinlich geschaut, als er gesagt hat, ich bin das wahre Licht. Und vielleicht ist es für uns jetzt auch gerade in dieser Adventszeit, wo bei uns ja auch so viel schön erleuchtet ist, eine Erinnerung, wer das wahre Licht ist. Und vielleicht auch ein Gesprächseinstieg mit jemand, über dieses Licht zu sprechen, weil wir alle haben Sehnsucht nach Licht. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, jetzt im Blick auf den Jesaja-Text: Was ist eigentlich mit diesen speziellen Namen, die Jesaja hier sagt? Am Ende von Vers 5, ja, dieser wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater in Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich damit irgendwie immer ein bisschen schwer getan habe. Auch so, wie kann Jesus, der ja der Sohn Gottes ist, irgendwie auch der Vater der Ewigkeit sein? Wie geht das zusammen? Also mit Friedefürst kann ich am ehesten was anfangen, aber die anderen Begriffe sind irgendwie ein bisschen schwer zu fassen. Was meint Jesaja da? Luther übersetzt es zum Beispiel mit Wunderrat, Gott hält. Was bedeutet das? Und ich kann es euch nicht wirklich beantworten. Ich bin in der Vorbereitung jetzt aber auf einen Text gestoßen von Dietrich Bonhoeffer, wo er genau über den Jesaja-Text so eine Predigtmeditation geschrieben hat, 1940 war das. Und mich hat es irgendwie sehr beruhigt, ja, Bonhoeffer, dieser große, großartige Theologe, der er ist, er hat sich auch schwer getan mit diesen Namen. Er wusste auch nicht so richtig, was das bedeutet. Und ich fand es so spannend, dass sein Ansatz, das zu erklären, total gepasst hat zu den Gedanken, die ich mir jetzt zu dem Predigttitel unbeschreiblich gemacht hatte. Und ich möchte euch mal das Zitat vorlesen. Nur stammelnd kann man seinen Namen aussprechen, kann man zu umschreiben versuchen, was in diesem Namen umschlossen ist. Worte häufen und überstürzen sich, wenn sie sagen sollen, wer dieses Kind sei. Ja, seltsame Wortgebilde, die wir sonst nicht kennen, entstehen, wo der Name dieses Kindes über menschliche Lippen gebracht werden soll. Wunderrat, Gottkraft, ewig Vater, Friedefürst. Jedes einzelne dieser Worte von einer unendlichen Tiefe. Und alle zusammen versuchen nur einen einzigen Namen auszusprechen, Jesus. Diese Worte aber sind ja im Grunde nichts anderes als ein wortloses Schweigen der Anbetung vor dem Unaussprechlichen, vor der Gegenwart Gottes in der Gestalt eines Menschenkindes. Das hat mich irgendwie sehr bewegt und mir diese Stelle nochmal neu erschlossen. Bei Jesaja finden wir also den Versuch, diesen unbeschreiblichen Jesus irgendwie in menschliche Worte zu fassen, irgendwie greifbar zu machen. Und wie ich schon angekündigt habe am Anfang, möchte ich mit euch jetzt auch nochmal ein bekanntes musikalisches Werk anschauen, wo versucht wurde, dieses Unbeschreibliche, dieses Göttliche, dieses Große in Form von Musik darzustellen oder irgendwie auszudrücken, ja, mit Klängen, mit kunstvollen Melodien. Weil das eben auch ein Weg ist, wie wir Menschen etwas beschreiben können, wie wir Menschen etwas ausdrücken können, wie wir eine persönliche Erfahrung, vielleicht auch eine persönliche Ergriffenheit festhalten können. Und ich finde, Musik hat nochmal ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten als Worte. Das ist nochmal, das spricht was anderes in uns an und deswegen liebe ich das sehr. Wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung. Wir waren gerade bei Jesaja, 700 vor Christus. Jetzt gehen wir in die Mitte des 18. Jahrhunderts, in die Barockzeit. Und zwar geht es um Georg Friedrich Händel und um sein Oratorium der Messias. Viele von euch kennen das sicherlich. Es wird oft in der Adventszeit gespielt. Händel war Deutscher und hat aber schon viele Jahre in London gelebt. Es war so seine Wahlheimat. Und er war etablierter Opernkomponist. Er hat ganz, ganz viele Opern komponiert. Vielleicht kennen manche von euch das Buch Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig. Das ist ein ganz Klassiker. Jedenfalls hat er 12 Sternstunden der Menschheit in 12 Kapiteln dargestellt und eins davon ist die Entstehung des Messias von Händel. Und die Geschichte ist bewegend, vielleicht könnt ihr die irgendwann mal selber lesen. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen zusammenfassen, was er da beschreibt. Mit 52 Jahren hatte Händel einen schweren Schlaganfall. Ja, er hat innerhalb von 12 Monaten 4 Opern komponiert und sich körperlich komplett verausgabt. Der Arzt stuft ihn als hoffnungslosen Fall ein. Es wird so beschrieben: Vielleicht können wir den Mann retten, aber den Musiker haben wir für immer verloren. Mir scheint, das Hirn ist dauerhaft geschädigt. Und Händel war halbseitig gelähmt. Aber mit größter Willensanstrengung ist er dann in die Kur nach Aachen gefahren und hat entgegen dem Rat der Ärzte alles Mögliche gemacht, was er nicht machen sollte, aber hat sich durchgekämpft, hat sich wieder ins Leben zurückgekämpft und er ist erst nach Hause zurückgekehrt, als er in einer Kirche die Orgel wieder spielen konnte, als er seine Hand wieder benutzen konnte. Und von da an hat er weniger Opern geschrieben und hat sich mehr Texten aus der Bibel gewidmet, also hat Oratorien geschrieben, in denen er biblische Texte verarbeitet hat. Aber wenige Jahre später ist er wieder an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Er war hochverschuldet, hat keine Aufträge bekommen und er war sehr, sehr depressiv. Also er hat jeden Lebensmut verloren. Im April 1741 hat er dann ein Konzert gegeben und er hat eigentlich gedacht, das ist jetzt sein Abschlusskonzert. Seine Kreativität war einfach aufgebraucht. Stefan Zweig beschreibt es so: Es gab nichts mehr zu beginnen und nichts mehr zu beenden. Da war nur noch Leere. Und so hat er sich zurückgezogen in seine Wohnung. Und kurz darauf bekommt er ein Paket von dem Dichter Charles Jennens. Mit dem hat er schon früher öfter zusammengearbeitet. Und er schickt ihm ein Manuskript mit der Bitte, die Musik dazu zu komponieren. Er hat dieses Mal keinen eigenen Text gedichtet, sondern er hat einfach biblische Texte zusammengestellt und hat Messias darüber geschrieben. Vor allem Texte aus dem Alten Testament, gar nicht wirklich viel aus den Evangelien. Vor allem Altes Testament und vor allem Jesaja. Aber Händel war viel zu niedergeschlagen, um sich damit zu beschäftigen. Er hat das Manuskript nicht mal angeschaut. Aber dieses Päckchen hat ihm keine Ruhe gelassen. Und irgendwann hat er dann doch mal so die erste Seite aufgeschlagen. Und diese Szene beschreibt Stefan Zweig in seinem Buch so: Beim ersten Wort fuhr er auf. Sei getrost. So begann der geschriebene Text. Wie dies klang, wie dies aufrüttelte innen die verschüchterte Seele. Schaffendes, erschaffendes Wort. Und schon, kaum gelesen, kaum durchfühlt, hörte Händel es als Musik. In Tönen schwebend, rufend, rauschend, singend. Er fühlte, er hörte wieder Musik. Und er fängt an, Seite um Seite dieses Manuskripts durchzulesen. Und diese Bibelzitate, es waren alles nur Bibelzitate, haben ihn wirklich rausgerissen aus dieser Lethargie. Und er setzt sich an den Schreibtisch und er fängt an, diese Noten aufzuschreiben, die er in seinem Kopf hört. Und laut Zweig hat er wirklich wie im Rausch komponiert. Also er hat 3 Wochen lang sein Zimmer nicht verlassen, er hat so gut wie nicht gegessen, nicht geschlafen, hat geschrieben, geschrieben, geschrieben. Die Diener mussten alle Besucher abweisen, auch die Gläubiger, die ihr Geld einholen wollten, alle weg. Händel ist nicht erreichbar, er war wirklich in der eigenen Welt. Und danach ist er völlig erschöpft zusammengebrochen, hat 17 Stunden durchgeschlafen. Und Zweig fasste so zusammen: Das Wort war Ton geworden. Ob sich das wirklich so abgespielt hat oder ob das eher auch ein bisschen Legende ist, weiß ich nicht. Aber es steht fest, er hat dieses Meisterwerk in nur 24 Tagen geschrieben, komplett. Und das ist rekordverdächtig. Also es ist schon wahrscheinlich, dass er die Nächte durchgeschrieben hat. Die Uraufführung war in Dublin und es war ein großer Erfolg. Man hat sogar gesagt, die Damen dürfen keine Reifröcke anziehen und die Männer bitte keine Degen mitbringen, damit man möglichst eng alle reinquetschen kann, dass viele Platz haben. Und Händel hat mit den Sponsoren dieser ersten Aufführung vereinbart, dass sämtliche Einnahmen an, also dieser Aufführung und aller zukünftigen Aufführungen, an Gefangene gehen, an Waisenhäuser und an Armenkrankenhäuser. Und das, obwohl er ja selbst hochverschuldet war. Und laut Zweig hat er das so begründet: Ich bin selbst sehr krank gewesen und bin jetzt geheilt. Ich war ein Gefangener und wurde befreit. Und bis zu seinem Lebensende hat er ganz, ganz oft immer wieder dieses Oratorium mit aufgeführt. Also sogar eine Woche vor seinem Tod hat er noch die Orgel gespielt. Das war das letzte Stück, mit dem er auf der Bühne stand. Er war schon erblindet zu dem Zeitpunkt. Ja, und der Messias, der gehört wirklich zu den einflussreichsten Musikstücken oder Musikwerken, die wir haben in unserer Musikgeschichte, hat unzählige Menschen berührt. Und gerade auch Händels Vertonung von dieser Jesaja-Stelle ist sehr bekannt geworden. Und ich möchte jetzt nicht nur darüber reden, sondern ich möchte ein kurzes Musikvideo mit euch anschauen. Genau diese Jesaja-Stelle und noch das bekannte Halleluja. Das kennt sicher jeder von euch. Und es gibt unzählige imposante Orchesteraufnahmen. Also hört euch das auch gern nochmal an. Aber ich habe heute eine besondere Version mitgebracht, weil sie mich irgendwie sehr berührt hat, als ich sie gehört habe. Und zwar ist es ein virtueller Chor. Das ist, glaube ich, während Corona entstanden. Und zwar initiiert von Menschen aus dem Libanon. Und mit dem Libanon haben wir ja auch eine besondere Verbindung. Und zwar haben sie da 36 Stimmen aus 14 Ländern zusammengestellt, aus Australien, Nordamerika, auch aus Deutschland, Rumänien, Syrien, Jordanien und eben einem Großteil der Sänger aus dem Libanon. Dort wurde es aufgenommen und produziert. Und mich hat es so bewegt, irgendwie, wir hören gerade nur so schlechte Nachrichten aus dem Libanon, ja, aus dem Nahen Osten. So viel schlechte Nachrichten und jetzt singen uns diese Menschen die frohe Weihnachtsbotschaft zu. Weil kein Krieg, kein Hass, keine Mächte der Finsternis können dieses Licht auslöschen, was mit Jesus gekommen ist. Dann können wir das jetzt zusammen anschauen.
To us, a son is given.
So schön. Ja, wir haben es gerade noch mal gehört. Es wurde uns zugesungen. Mit der Geburt Jesu ist dieses Friedensreich angebrochen. Vielleicht fragst du dich aber auch, wo dieser Friede sichtbar wird. Gerade jetzt auch, wo so viele Konflikte da sind, so viele Nachrichten, die uns verunsichern, die uns schmerzen. An so vielen Orten dieser Welt wird geschossen, geweint, gelitten. Ja, und man kann sich schon fragen, dürfen wir in dieser Zeit guten Gewissens eigentlich alles so adventlich einrichten, uns mit Plätzchen, Kerzen, Glühwein gemütlich machen, ja? Fühlt sich das irgendwie falsch an, jetzt so zu feiern, fröhlich zu feiern? Aber ich glaube, wenn wir uns vor Augen führen, worum es an Weihnachten geht, ja, dass dieser Advent eine Zeit ist des dankbaren Zurückschauens, des dankbaren Feierns und des Wartens auf diesen Friedefürst, dann gibt es da keine unpassende Zeit dafür und auch keine unpassende Form. Jesus verdient es auch, dass wir uns freuen, dass wir ihn feiern. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, ob jetzt diese Stimmung irgendwie da ist. Lasst uns das vor Augen halten. Und ich glaube auch, je tiefer die Finsternis ist, umso heller leuchtet das Licht. Und je trauriger, je bedrückter unsere Herzen sind, umso tröstlicher diese frohe Botschaft. Der Erlöser ist gekommen. Also ich glaube, die Antwort lautet gerade jetzt. Bonhoeffer hat ja selbst auch in sehr, sehr düsteren Zeiten gelebt. Und er erklärt es mit dem Frieden so: Die Herrschaft Jesu ist eine unsichtbare Herrschaft über die Herzen der Menschen. Wo sich Menschen dieser Herrschaft unterstellen, da ist wahrer Friede möglich. Aber wo man Jesus eben nicht herrschen lässt, ja, wo menschlicher Egoismus, wo Trotz, wo Hass, wo Gier ausgelebt wird, da ist kein Frieden. Und Jesus richtet sein Friedensreich eben nicht mit Gewalt auf, sondern dort, wo Menschen sich freiwillig ihm unterordnen. Dort, wo diese Herzenstüren geöffnet werden, wo er als König einziehen darf. Und wo passiert es in erster Linie? Das hat mich echt auch nochmal berührt. In der Kirche, in der Gemeinde, in den Häusern seiner Nachfolger. Überall dort, wo Christen in dieser Welt unterwegs sind. Es ging heute viel um das Licht. Der Agnes hat es auch vorhin gesagt in der Offenbarungsstelle. Und zu diesen Bibelstellen zum Licht gehört auch eine, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Ihr seid das Licht der Welt. Er hat uns hineingenommen in diesen Auftrag. Er hat gesagt: Durch euch breitet sich mein Licht aus, durch euch mein Friede, durch euch meine Hoffnung in dieser Welt. Und so möchte ich euch einladen, mich selbst mit eingeschlossen, dass wir dieses Jahr in diese Advents- und Weihnachtszeit gehen mit dieser Zusage. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Und dass wir wirklich schauen, wo es Gelegenheiten gibt, dass wir Gott um Gelegenheiten bitten, dieses Unbeschreibliche, was wir in Jesus gefunden haben, so an Menschen weiterzugeben, dass sie das greifen können, dass das in ihr Herz hineinkommt. Und dafür möchte ich uns noch segnen. Herr Jesus, du bist das Licht der Welt und wir danken dir so sehr, dass du gekommen bist, dass in dir Hoffnung ist, dass du alle Dunkelheit, alle Finsternis vertreibst aus unseren Herzen, aber auch aus dieser Welt. Und ich möchte jetzt beten für alle hier in unseren Reihen, aber auch alle Menschen, die gerade eine Dunkelheit spüren in ihrem Herzen, die eine Schwere spüren, eine Traurigkeit, die sich gar nicht freuen können gerade, dass du hineinziehst mit deinem Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen erfüllst damit, dass wir wirklich Licht sind, das strahlt und dass du uns Gelegenheiten schenkst, wo wir mit Menschen darüber sprechen können, über diesen Frieden und dieses Licht, das wir gefunden haben, dass wir das weitergeben können. Bitte gib uns in diesen Situationen die richtigen Worte oder die richtige Geste, um das wirklich so rüberbringen zu können, so weitergeben zu können, dass es beim anderen ankommt. Öffne du Herzenstüren, diesen Advent und dieses Weihnachten. Danke, Jesus. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen zum Abschluss. Und zwar ist es eine weitere Vertonung von der Jesaja-Stelle.